Guten Morgen miteinander. Ist ein Vorbild da? Ist ein Vorbild da? Nicht, ich habe ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild. Aha. Aha. Alle? Ja, hebt aber nicht mehr auf. Mal drei. Inwieweit Vorbild? Ja? Sehr gut. Ich bin ein Vorbild. Dass ja niemand sagt, Hilfe, ich muss Vorbild sein. Ich hatte ein letztes Gespräch gehabt mit dem Kurt Frey und der hat mir erzählt, was er als Vorbild empfunden hat. Kannst du das Mikrofon führen, Kurt?
Also ich hatte ein prägendes Vorbild im Betrieb, in der Lokomotivfabrik zu Winterthur, haben wir einen Betriebsleiter gehabt. Der ist an Hilfsbereitschaft für alle ein riesen Vorbild gewesen. Und ein kleines Müsterli, wo mir eigentlich geblieben ist, war da gewesen. Wir haben miteinander im Betrieb etwas berät und dann ist einer gekommen mit einem Ballett und einem riesen Teil drauf oben und ist in der Not gewesen, er hätte ein Stück morgen sollen haben und da sind etwa 8 Stunden Arbeit drauf auf einem grossen Zentrum oben, also da sind die Maschinen so 3 Meter hoch und 6 Meter lang und er hat niemand gefunden für das. Dann am anderen Morgen, wo ich gekommen bin, liegt das fertige Teil, liegt in der Abteilung raus und niemand hat gewusst, wer das gemacht hat. Oder? Jetzt ist der Betriebsleiter, ist nach einem Arbeitstag, ist er dort geblieben, hat nach Tour an dem Zentrum, hat er das Teil bearbeitet. Am Morgen ist das auf dem Ballett oben gelegen und alle haben gestaunet und ich denke für mich, für uns Christen ist das ein super Vorbild, oder? Wenn wir meinen, wir haben Terminkalender voll und es hat nichts mehr Platz, oder? Dann haben gerade noch mal 100% eigentlich Platz drauf oben, oder? Und das ist mir geblieben. Das ist mein Vorbild gewesen.
Schön, danke vielmals. Weiss noch jemand etwas von Vorbild? Wir haben ja heute das Thema vor uns, sei ein Vorbild. Steht im Zusammenhang, wie es der René schon gesagt hat, mit unserer Gemeindevision. Und bei dem Thema geht es um die Frage nach dem Vorbild. Also das Bild vor mir, das ich vor dem inneren Auge habe. Schön natürlich, wenn man die Person gerade live vor sich hat. Ein Vorbild steht vor unseren Augen, innerlich oder auch äußerlich. Miteinander und füreinander, das darf nicht das Thema sein, wo die einen am Sonntagmorgen predigen und die anderen zustimmend nicken. Das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist ein Thema, das Leben beinhaltet. Leben im Alltag, Leben in der Familie, Leben in der Gesellschaft. Wenn wir miteinander unterwegs sind, dann gehört das Füreinander ja schon fast zwingend dazu. Es darf nicht dazu führen, dass man sagen kann, miteinander geht's nicht und ohne einander geht's auch nicht. Miteinander und Füreinander greift ineinander rein. Inhaltlich dreht sich das Thema, wie es angekündigt worden ist um das Buch Nehemia im Alten Testament. Nehemia war ein Prophet im Volk Israel. Interessanterweise einer, der sonst nie mehr vorkommt, durch die ganze Bibel durch nicht. Nur einfach das Buch, wo er vermutlich auch ganz in enger Zusammenarbeit mit dem Esra vor ihm geschrieben hat und auch erlebt hat. Ganz kurz, die Juden haben unter der Deportation von nach Babylon gelitten, haben dann aber die Rückkehr nach Israel, nach Jerusalem überkommen. Und dank seinem Zugang zum persischen Hof ist der Nehemia so um 440 vor Christus auf Jerusalem geschickt worden. Und dort ist er der Statthalter vom König Artaxerxes gewesen. So viel zu den geschichtlichen Ereignissen. Darauf baut das Buch Nehemia auf. Wir wollen den Text lesen, der angegeben ist. Und von der Zeit an, da mir befohlen wurde, Statthalter zu sein im Lande Juden, zerstört die ganze Stadt, überall nur Schutt und Asche, leblose Mauern, Löcher, wo früher Stadttor gsi sind und dem Volk auch Sicherheit gegeben haben. Kein Stein mehr auf dem anderen, eine geschundene Stadt. Und gerade anschliessend die bange Frage, und was ist mit den Menschen, die da sollten wohnen? Wie geht's ihnen, wo über 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft gelitten haben? Von einem Elend ins nächste? Könnte ja sein. Ja, und Gott, denn die grosse Frage. Warum hat das Gott nicht verhindert? Dass seine Stadt, die Auserwählte unter allen Städten, derart missbraucht wird. Und sein Volk inklusive. Ja, wer am Boden zerstört ist, der sieht nur Schutt und Asche. Das ist auch im Leben so ähnlich. Wer aus dem Leiden kommt oder noch gar drin steht, der sieht nicht sofort einfach einen Hoffnungsschimmer. Jawohl, es wird ja immer wieder gut, oder? Und dann nützt es auch nicht viel, wenn man sagt, du, komm, Luft anhalten und dann kommt das schon wieder gut. Der Horizont ist nicht immer voller Sonnenschein. Da ist man mit sich selber beschäftigt und sieht doch nur noch Trümmer, wo vorher schöne, eben, ja, für solche Mauern gewesen sind. Und damit kann man sich sehr schwer tun. Und doch gibt's Hoffnung. Sie gründet sich aber nicht auf der gemachten Erfahrung. Sie kommt nicht aus einem verletzten Herz raus. Vielmehr wird sie von aussen ins Herz hineingestreut wie ein Samen, der in den umgackernden Boden hineingestreut wird. Und so kommen die Menschen nach Jerusalem in die Stadt Gottes. Denn das ist sie nach wie vor. Auf Jerusalem liegen Gottes Verheißungen. Es ist die Stadt, wo er sich auserwählt hat. Und wo er nicht im Zufall preisgibt. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Das Wort aus Jesaja. Gott ist am Werk. Auch wenn du noch nicht viel davon spürst. Gott schafft, auch wenn der Samen noch nicht rausstreckt aus dem Boden raus. Gott ist dran. Der momentane Zustand von der Zerstörung ist eben nicht ein Endresultat, sondern einfach ein Abbild, um es neutestamentlich zu sagen, ein Abbild für den gefallenen Mensch, der sich von eben dem Gott abgewendet hat. Und dafür jetzt Quittung bekommen in diesen zerfallenen Mauern im Hintergrund. Aber einem rechtmäßigen Besitzer von dieser Stadt tut ihren Anblick noch viel mehr weh als den Menschen, die aus der Gefangenschaft in Babylon kommen. Einem rechtmäßigen Besitzer von deinen Trümmern, von deinem Leben, tut es weh, wenn er die Trümmer sieht. Und er möchte heilen. So ist es doch in unserem Leben. Gott will wiederherstellen, was kaputt gegangen ist. Was leidet und was sich von ihm entfernt hat. Gott will nicht, dass, wenn du deine eigenen Wege gesucht hast und gegangen bist, dass es auch so bleibt. Gott will dich wieder in Obhut nehmen. Denk mal an den verlorenen Sohn. Das ist Gottes Anliegen. Er will heilen, er will zurechtbringen Und er will aus diesen Trümmern etwas Neues machen. Gott gibt nicht auf. Und dem sagt man doch Hoffnung. Das Buch Nehemia reiht sich im Alten Testament, wie ich gesagt habe, als Buch Esra an. Beide Bücher sind einander ganz nah. So nah, dass sie wie ein Guss dastehen. Und in dem Buch Esra findet sich ein hoffnungsvoller und mutmachender Vers, wo Esra dort schreiben tut, denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben ließ. Also das große Aufschnaufen fängt an, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten und uns eine Schutzwehr gebe in Juda und Jerusalem. Man muss sich so einen Vers einmal verinnerlichen. Gott hat nicht aufgegeben. Und wenn es in deinem Leben da und dort Trümmer gibt, Steine, die nicht mehr aufeinander stehen, weil sie abgebrochen sind, dann lass dir das Wort sagen. Esra, nü. Dass er uns wieder aufleben ließ, um das Haus unseres Gottes aufzubauen. Das ist Hoffnung. Das ist mutmachend von unserem Gott. Und Nehemia ist der Mann, der sich jetzt da eben im Riss hineinstellt. In die kaputten, zerstörten Mauern hinein, wo Bienen züchten. Und wie er das tut. Nehemia ist der Mann, der dieser Stadt und den Menschen Hoffnung schenkt. Die Übersetzung von seinem Namen über ihn: Jahwe tröstet. So sieht Hoffnung aus. Vielleicht nicht gerade heute, vielleicht erst morgen. Aber er macht es. Er ist da. Nehemia ist der personifizierte Trost für ein ganzes Volk. Wo der in die Stadt gekommen ist, anstelle von seinem König in Persien, hat sicher der ein oder andere aufgeschnauft. Aha, jetzt könnte etwas gehen. Er ist zum Statthalter in Jerusalem berufen und in dieser Funktion hat er den Oberbefehl über die Aufbauarbeiten. Er nimmt den Augenschein, informiert sich, aber eben, er interessiert sich nicht so sehr für den Zustand der Stadt, über die zerstörten Mauern und die immensen Schäden. Das hat er schon von weitem gesehen. Sieht übel aus. Nein, Nehemia fühlt als erstes den Puls der Menschen. Wo sind die dran? Steine kann man wieder putzen und aufeinander biegen. Aber wer macht die Arbeit? Und dann muss er feststellen, dass Menschen um ihn herum ebenso geplagt und geschunden sind wie die Stadt. Denn sie sind ausbeutet, unterdrückt, niedergeschlagen, eben hoffnungslos. Und nicht von ungefähr. Nehemia, seine Vorgänger, von denen heisst, sie hatten das Volk schwer belastet und ihre Leute waren gewaltsam verfahren mit dem Volk. Das ist wahrscheinlich noch gelinde ausgedrückt. Das Protokoll von einer Unterdrückungsmaschinerie, wie sie bis heute vorkommt, ist das. Wie viele Menschen in der heutigen Zeit werden unterdrückt? Wie viele Despoten und andere Egoisten drängen wieder an die Macht? Man könnte gerade eine Handvoll aufzählen, aus dem Stand raus. Das Protokoll von dieser Unterdrückungsmaschine ist rücksichtslose Ausbeutung der Kleinen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ich aber tat nicht so. Könnte ja sein, dass das Volk erwartet hat, ja, das ist jetzt einfach ein neues Gesicht, aber da aber geht genau gleich weiter. Wir werden genau gleich unterdrückt. Wer naheliegend? Ja, die haben einfach das Gesicht ausgewechselt und jetzt geht es im alten Stil weiter. Ich aber tat nicht so. Wie heisst unser Thema heute? Für die Schwachen sorgen. Die physisch und psychisch geschwächten und ausgeraubten Menschen in Jerusalem, die sind dem Nehemia aufgefallen. Und wie soll er mit denen arbeiten? Wie soll er sie motivieren und ermutigen, wo sie doch so üble Erfahrungen mitgebracht haben? Womöglich denken sie noch, der Mann an der Spitze, eben, wie gesagt, ja, der ist wahrscheinlich ausgewechselt. Methoden ändern sich nicht. Und dann muss man sagen, Menschen sind dem Nehemia seine erste Baustelle. Um die geht's ihm. Da setzt er an. Er stellt sich zu ihnen, neben sie, und macht sich zu einem von ihnen. Das haben sie nicht erwartet. Das ist mehr als Solidarität. Das ist Liebe ohne Ende. Nichts unterscheidet ihn mehr von ihnen, außer eben, ja, ich bin jetzt halt der Chef, einer muss es ja sein, aber ich bin bei euch. Nicht einmal der Chef stellt da raus. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, 400 Jahre später, treffen wir doch genau das gleiche Bild an, wo sich auch ein Statthalter unter die Menschen gemischt hat. Und einer von ihnen geworden ist. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Man hat nichts anderes gesehen an dem Statthalter von Gott, an Jesus. Er ist ein Mensch gewesen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2. Jesus Christus ist der Statthalter Gottes, wo sich so zu den Menschen abgelassen hat. Auch er hat sich in Riss hineingestellt. In der Riss hinein, wo Menschen verursacht haben, du und ich. Auch Jesus hat als erstes Menschen, mich und dich auf seinem Radar. Auch er nimmt sich den Schwachen an, den Randständigen, den Plagenden, die mit, heute würde man sagen, die mit Burnout, die ganz flach sind. Die Ausgeschlossenen. Alle sind sie bei dem Statthalter Gottes richtig. Bist du dir bewusst, was das bedeutet? Ich bin richtig. Ich muss nicht aufheben. Schau, da bin ich. Gott weiß es ja. Bist du dir bewusst, dass sich einer für dich interessiert, egal wo du dran bist, egal wie weniger oder mehr Baustellen dein Leben aufweist? Du bist Jesus nicht egal. Und wenn dein Leben sogar topheben verläuft, kein Hindernis, kein Stein im Weg, kein gar nichts, einfach eben gut, prima, super, ein Sechser, auch dafür interessiert er sich. Jesus interessiert sich für dich, trotz allem. Oder vielleicht erst recht, denn du bist ihm wichtig. Schön, gell? Aber auch wenn deine Mauern, wo dein Leben draufsteht, noch ein paar Löcher aufweist, vielleicht noch ein paar Risse hat, weil er den Überblick hat, weiss er auch, wie er die Löcher stopfen kann. Nehemia setzt ein Zeichen, indem er 12 Jahre lang auf das wohlstattliche Statthalteramt verzichtet und sich damit auch finanziell auf die gleiche Stufe mit den Habenichtsen stellt. Menschen sind ihm wichtiger und wertvoller als alles materielle Gut. Er macht sich zum Anwalt für die Schwachen. Er wird Vorbild und merkt es nicht einmal. Das ist eben das Kennzeichen vom echten Vorbilder. Sie stellen sich einfach selbstlos in Riss hinein, weil sie wissen, da kann ich helfen, da braucht es mich und wenn ich nicht reingehe, dann fehlt etwas. Vorbilder stellen sich dort her, wo die kalte Biese durch die Ritze pfeift und sie helfen quasi ohne Rücksicht. Ohne Rücksicht. Du, wer bin ich eigentlich? Immerhin der Statthalter, oder? Ohne Rücksicht. Wortwörtlich, sie schauen nicht auf sich. Nicht wie der Mann, der gesagt hat, wenn ich diesen Job übernehme, riskiere ich meine Reputation. Oh je. Eben, wenn ich das mache, dann riskiere ich mein Ansehen. Hast du auch schon so gedacht? Wenn ich dem helfe, was denken denn die anderen? Und schon ist das Ansehen am Boden. Vorbilder deklinieren nicht, Ich meiner mir mich. Sondern sie haben den Nächsten im Auge. Noch das Dritte. Einer verbindet im doppelten Sinn. Er verbindet Wunden, die Wunden von der Stadt, den Anblick von Jerusalem, und er verbindet das Volk mit Gott. Dafür gehört er eigentlich auf den Sockel aufgestellt. So einen haben wir gebraucht, so einen hätte uns gerade noch gefehlt. So, dass man das Vorbild auch von weitem kann sehen. Schaut auf den Nehemia, das ist es. Aber der Ruhm, die Reputation, wo Menschen suchen, wo braucht er nicht. Seine Motivation ist, dass es da heisst, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Das ist nicht nur sein Credo, sondern auch sein innerer Halt, sein Antrieb. Nehemia stellt sich einfach in Schatten von seinem Gott. Dem ist er ergeben. Dem will er dienen. Der hat ihn berufen. Und damit avanciert der Nehemia zum Verbindungsglied zwischen seinem Gott als Auftraggeber und seinem Volk, wo er vorgestanden ist. Und einfach noch zum Unterstreichen, er ist sich in der Folge auch nicht zu schade gewesen, selber Hand anzulegen. Beim Hesekiel gibt es eine Stelle, wo zwar ein bisschen aus dem Zusammenhang herausgerissen ist, aber genau das meint, Gott wünscht sich das. Ich habe unter ihnen nach einem Mann gesucht, der eine Mauer aufführen könnte und vor mir für das Land in den Riss treten könnte. Da, beim Nehemia, ist so ein Mann gefunden. Da ist er. Damit ist er bei den Leuten gewesen, mittendrin, statt nur dabei. Ich zweifle, ob er zu der Gemeinschaftsarbeit vom Wiederaufbau der Stadt seine schönen Stadthalterkleider getragen hätte. Ich denke, blaue Flecken an den Händen, wenn ihm ein Stein draufgehängt ist, unrasiert, Maurerhosen, Mörtelflecken, so stelle ich mir ihn vor. So mischt er sich unter das Volk. Und wenn ihm ein Stein auf den Fuß gehängt ist, hat er sicher auch ausgerufen. Man hätte ihn eben kaum können von anderen unterscheiden. Was ihn aber aus allen anderen ganz sicher führen gegeben hat, ist, dass er seine Aufgabe in der Ehrfurcht vor Gott tun hat. Ehrfurcht vor Gott macht nicht stolz. Ehrfurcht vor Gott wird nicht überheblich, stellt sich nicht über andere. Ehrfurcht vor Gott ist Abhängigkeit und Demut vor dem ewig lebendigen Gott. Und eine immer wiederkehrende Bitte, Gott, brauch mich. Und dann geht das Vorbild noch weiter. Eine Steigerung kommt noch dazu. Weil seine Vorgänger das ganze Volk gnadenlos ausplündert haben, hat er seine Leute kurzerhand an den Tisch genommen. Schlappe 150 Mal sind erwähnt. Entsprechend sind ja dann auch die Angaben aus der Küche. Täglich einen Ochsen. Und 6 auserlesene Schafe und so weiter. Und alles auf seine Rechnung. Das hat er nicht seinem Volk verrechnet. Der Mann ist sich also auch nicht zu schade, einen Ruhm für sich zu haben. Ja, also ich muss mich auch mal zurückziehen können. Ich muss mich auch mal ein bisschen ausruhen und ein bisschen relaxen. Und dann komme ich dann wieder. 13:30 ist Arbeitsbeginn. Selbst zum Essen ist er nicht allein. Da war er nämlich auch bei den Leuten gewesen. Da hat man wahrscheinlich nicht über so Sachen wie Mauerbau geredet, sondern da ist man persönlich gewesen. Da ist er bei den Leuten. Nehemia ist interessiert an den Menschen. Und, klar, noch ein anderer interessiert sich auch. Bis heute. Und der tut es auch heute. Jesus hat auch Menschen an den Tisch genommen. Und wenn es ihnen nicht in den Sinn kommt, dann hat er daran gedacht, ich komme zu dir heim, Zachäus. Er ist zu ihnen gegangen, mitten in ihre Fragen, in ihre Probleme und in ihre Schutthäufe hinein. Jesus hat sich selber eingeladen, wenn es nötig war. Weil er gewusst hat, dem Mann, dieser Frau, der kann ich helfen. in dieser Mitmenschlichkeit, in dem Interesse an den Menschen, sind uns beide, Nehemia und Jesus, ganz grosse Vorbilder. Ein Bild eben vor uns, zum Nachahmen, zum Nachfolgen. Vorbild wirst du dann, wenn du tust, was dir Jesus als Wegweisung gibt. Wenn du nach dem Herzen handelst, wo ja Gottes erste Adresse ist. In dem Herzen inne, wo Jesus seinen Auftrag deponieren kann. Oder, wenn es nach den Worten von seiner Mutter geht, was er euch sagt, das tut. Das sagen wir so einfach, gell? Aber machen wir es auch, der zweite Teil von dem Satz, was er euch sagt, das tut. Für die Schwachen sorgen, werde ein Vorbild. So ist unsere Vision bei dem Nehemia. Vorbild ist kein Diplom. Das kann man nicht kaufen. Man kann es auch nicht erzwingen. Vorbild wird oft, wer es gar nicht sucht. Und merken tun sie meist zuerst die anderen. Bleibt die Frage, hast du ein Vorbild? Ein Mensch, wo dir in dem Zusammenhang gerade in den Sinn kommt, im Zusammenhang mit dem Gott, den er mit dir kann verbinden. Hast du es deinem Vorbild schon einmal gesagt? Du, das schätze ich, unerhört, wie du auf mich eingehst. Das tut nämlich gut, wenn man jemandem mal etwas sagt. Das machst du sehr gut. Weiter so. Das ermutigt, das bestätigt, weil ich meine, an einem Vorbild steigt es allermeistens nicht in den Kopf, wenn man ihm so etwas auch sagt. Eher überrascht es und spornet an, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Darum orientieren wir uns an Jesus. Sein Vorbild verpasst nicht. Er hat sich für die Schwachen stark gemacht. Und darin ist er uns Vorbild. Forever. Amen. Wir werden den Moment stillen werden und dann wird ich noch beten. Vater im Himmel, wir richten unsere Augen und Ohren und Herzen über den Nehemia raus auf dich, der du uns in Jesus Christus begegnet bist, deinem Sohn. Wir richten unser Leben an dir aus, weil wir wissen, du hast so viel Risse in unserem Leben schon geflickt, hast heil gemacht. Dass unsere Mauern, die uns vor dem Wind schützen, wieder instand gestellt worden sind, das verdanken wir dir. Dafür wollen wir dir ewig Danke sagen. Amen.